Wir freuen uns, dass Frau Eisler auch mitgekommen ist und sie hat sich auch bereit erklärt, zu Anfang ein paar Fragen zu beantworten. Ich weiß nur nicht, ob ich die Fragen getroffen habe, die Sie stellen würden, aber wir wollen sehen. Frau Eisler, Sie sind ja mit einem Mann verheiratet, der sehr viel unterwegs ist. Wie ist das so als Ehefrau, wenn man dann alleine zu Hause sitzt?
Also so ganz alleine sitze ich ja nie zu Hause. Wir haben ja noch den Jüngsten daheim, aber das ist schon manchmal ein Unterschied, ob mein Mann zu Hause ist oder nicht. Das stimmt schon und er ist sehr viel fort. Aber er kommt ja umso lieber wieder und ich denke, er kommt auch gerne nach Hause und das ist ja für mich auch sehr schön.
Ist das das, was Sie hören wollten?
Ist so genug beantwortet?
Nee. Ja. Sie haben mal verlauten lassen, dass das eigentlich von Anfang an so war.
Ja. Ich erinnere mich sogar, dass ich sehr plötzlich verlobt war, ohne meinen Mann vorher richtig gekannt zu haben. Und er hat mich gefragt, er braucht eine Frau, ja oder nein? Und so war ich ziemlich schnell verlobt. Aber am nächsten Morgen musste er schon wieder auf eine Freizeit und die dauerte schon einige Tage. Und ich dachte so in meinem Zimmer, komisch, jetzt bist du verlobt und du weißt nicht mal, wie er aussieht. Denn das hatte ich in dieser kurzen Zeit mir nicht so merken können und ein Foto hatte ich auch nicht.
Ja, und jetzt sind Sie beziehungsweise ist Ihr Mann im Ruhestand. Was hat sich da geändert bei Ihnen?
Also, es hat sich schon einiges geändert. Wir stehen jetzt nämlich früher auf wie seither. Bei uns ist neuerdings das Frühstück 6.15 Uhr, weil ja der Jüngste muss ja noch in die Schule und da muss er ja weiter weg als nur in Stuttgart über die Straße. Und das andere, er ist doch immer wieder zu Hause und nicht immer nur fort. Und wir lassen ihn auch gerne ziehen, weil das war von Anfang an war das mein Ziel, dass ich ihm nicht im Wege sein will, wenn Reich Gottes gebaut werden muss, will ich doch nicht seine Bremse sein, das wäre schlimm für mich. Und ich erlebe oftmals Frauen, junge Frauen auch, die ihre Männer so ganz für sich haben wollen und die dann in der Gemeinde gar keine Chance haben mitzuarbeiten. Und die Frauen, die ihre Männer nicht freigeben, erleben dann auch nicht den ungeheuren Segen, der in eine Familie kommt, wenn man miterleben darf, wie das Reich Gottes Segen in Familie und Gemeinde bringt, wenn überall an jedem Ende gearbeitet wird. Und ich selber erlebte das sogar auch bei unseren Kindern, wenn ich denke, ja, jetzt rennen die Großen schon wieder, um Jungschar zu halten und Gruppen zu halten und ich sitze mit der ganzen Arbeit da, aber ich habe erlebt, ich bekomme ja dann auch das Positive mit, dass in der Gemeinde Lebendiges läuft und gebaut wird und bin immer entschädigt worden.
Vielen Dank, Frau Eisler, dass Sie uns da haben teilnehmen lassen und dass Sie hier vorgekommen sind. Es war uns eine Freude.
Jetzt habe ich doch zum ersten Mal meine Frau gehört. Ich kann Ihnen sagen, habe ich geschwitzt. Ich bin ja so froh, dass es so ausgegangen ist. Denn das einzige Richtige hat es ja Gott sei Dank hier nicht verraten. Als ich sie damals ja fragte, stimmt, ziemlich Hals über Kopf. Aber ich war schon über die Grenze, also jenseits von Gut und Böse. Und, ein leeres Pfarrhaus, ein großes Pfarrhaus. Und ich sie dann fragte, willst du meine Frau werden? Und dann sagte sie ohne Zögern, Konrad, wenn es unbedingt sein muss. Also, schön. Gut. Aber trotzdem, die jungen Männer haben es, die Frauen haben es hoffentlich gehört. Was sind unsere Mitarbeiter alle, egal in welchem Stande, ohne unsere Frauen, die uns ziehen lassen für die Arbeit? Heute nicht mehr selbstverständlich. Und nun lassen Sie uns stille werden und beten. Herzlichen Dank für diesen Adventssonntag. In all dem Betrieb und in all dem Lärm auch der Weihnachtsmärkte, der Vorbereitung, danken wir dir für diese Stille dieses Nachmittags. Sammle du uns jetzt und richte unsere Gedanken aus auf dein Wort. Wir danken dir, dass du es uns gibst. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ein Psalm soll uns heute Nachmittag leiten. Gemeint ist ein Psalm Davids. Genauer der 51. Psalm, noch genauer der 4. Bußpsalm. Aber warum ausgerechnet ein Bußpsalm an einem Adventssonntag? Die SMD, diese Studentenmission Deutschlands, Gruppe Tübingen, plant eine Weihnachtsaktion an der Uni, indem sie den Studenten zu Weihnachten einen Osterhasen überreichen. Hoffentlich mit der Frage, warum ein Osterhase an Weihnachten? Und so könnte man ja eine Aktion an Ostern machen und allen einen Christbaum geben. Warum ein Christbaum zu Ostern? Und so fragen viele, warum ein Bußpsalm zur Adventszeit? Hat das irgendetwas miteinander zu tun? Stößt sich das nicht? Ich möchte Ihnen das einleitend an der Gestalt Johannes des Täufers erklären. Was von ihm im Lukas-Evangelium berichtet wird, ist ja ein dicker Hund. Die Leute sitzen in Jerusalem gebeutelt von der Weltpolitik. Der Statthalter Pilatus war ein knochenharter Besatzer. Sie warteten auf ein Wort der Liebe. Die Leute sitzen in Jerusalem gebeutelt von der Landespolitik. Der aalglatte Herodes, der nahm die Leute aus nach Strich und Faden. Sie warteten auf ein Wort des Trostes. Und die Leute sitzen in Jerusalem gebeutelt von der Kirchenpolitik. Dieser hohe Priester war ein Filou, durchtrieben, durch und durch. Sie warteten auf ein Wort der Hoffnung. Und auf einmal ging es wie ein Lauffeuer durch dieses Land. Das Wort ist da. Das Wort in der Wüste ist da. Das Wort in der Wüste durch Johannes ist da. Männer legten die Hämmer weg. Die Frauen ließen die Wäsche sein. Die Kinder freuten sich auf den Familienausflug. Und dann ging es los mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel, mit Hund und Katz. Richtung Osten, hinaus in die Wüste. Und dann standen sie vor dieser Gestalt. Seltsam war er schon. Kamelhaar Talar, mit Leibriemen, ein echter Alternativer. Aber noch seltsamer seine Speise. Heuschrecken mit Honig, so ähnlich wie Spätzle mit Marmelade. Ein echter Öko. Aber das Allerschlimmste, seine Anrede, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, ihr Fippern. Und wegen diesem Gotteswort haben wir den Weg unter die Füße genommen. Und wegen diesem Donnerwetter sind wir in die Wüste marschiert. Und wegen dieser massiven Beleidigung stehlen wir uns die Zeit. Enttäuscht waren sie. Riesig enttäuscht. So wie wir heute Nachmittag auch enttäuscht wären. Wie viel sind gebeutelt von der Weltpolitik, wo wir nicht mehr sehen, wo denn ein roter Faden sein könnte? Viele sind gebeutelt von dem, was im eigenen Lande um sie herum geht. Der Arbeitsplatz ist nicht mehr sicher. Der Sohn bekommt keine Anstellung. Der Dritte hat nicht einmal eine Lehrstelle. Freunde, wie viel Probleme haben wir heute Nachmittag mitgebracht? Eigentlich reicht doch dieser Saal gar nicht mehr. Gebeutelt auch von dem, was in unserer Kirche vorgeht und was in unserer Kirche alles möglich ist. Und dann heißt es, das Wort ist da. Das Wort in Eidlingen ist da. Und dann sind wir hergekommen. Und dann beginnt der oder würde beginnen. Ihr Otterngezücht, ihr Schlangenbrut, ihr Fippern. Und wegen diesem Gotteswort sind wir mit dem Auto hierher gefahren. Und wegen diesem Donnerwetter haben wir hier Platz genommen. Und wegen dieser massiven Beleidigung nehmen wir uns die Zeit für eine Bibelstunde. Enttäuscht wären wir. Riesig enttäuscht. Hat es denn dieser Johannes der Täufer überhaupt verdient, dass man ihm ein Ohr leiht, dieser Stackkopf, dieser Dickkopf, dieser Betonkopf? Aber liebe Freunde, eben das ist er nicht. Herodes, Johannes, der Täufer, er hat einen Dickkopf, aber er will nur durch die Betonwand unserer Gleichgültigkeit. Ihn plagt eines, er ist kein Stackkopf, er wegen um der Wahrheit willen hat er sich gefangen setzen lassen, um der Wahrheit willen legt er schließlich seinen Kopf auf das Richtschwert. Nein, das tut ein Hitzkopf nicht. Das tut nur einer, der tief, tief bewegt ist, der sagt, ich kann es nicht mit ansehen. Wenn man alles vorbereitet, wenn man auf Weihnachten alles vorbereitet, Christbaum und Krippe und Märklin-Eisenbahn, aber sich nicht mehr vorbereitet auf die Ankunft des Herrn. Ich kann es nicht mehr hören, wenn man auf alles Mögliche in diesen vorweihnachtlichen Sagen hinhört, aber nicht mehr hört auf den König aller Könige. Ich kann nicht ausstehen, wie man vor dem Fest alles zusammenkehrt, aber nicht mehr umkehrt zu dem Herrn. Deshalb sagt es dieser Mann, dieser Grenzwächter zwischen Alten und Neuen Testament, er sagt es mit wärmender, er sagt es mit dringender, er sagt es mit einer Stimme, die keiner mehr vergessen soll. Tut Buße, Freunde, tut doch endlich einmal wieder richtig, tut Buße. Adventszeit ist doch nicht Einkaufszeit, wo man sich den Kopf zerbricht, wie man dem eine Freude machen soll, der eigentlich schon alles hat. Der 5. Gelbeutel und die 10. Schreibgarnitur und die 15. Krawatte und die 30. Flasche Wein löst doch keine besondere Freude aus. Und die Adventszeit ist doch vor allem keine Backzeit, wo man sich Mühe macht, um jeden sein Lieblingsgebäck zu richten. Dem Opa die Lebkuchen, der Oma die Springerle und dem Sohnemann der Spitzbuben. Nein, liebe Freunde. Und die Adventszeit ist doch nicht so erst Vorbereitungszeit auf die Urlaubszeit nach der Weihnachtszeit. Wenn die Christvesper abgehakt und die Weihnachtsgans gegessen ist, dann geht es endlich in den Urlaub, dann geht's auf die Piste, immer rauf und immer runter. Das alles ist Adventszeit nicht. Für unsere Väter war Adventszeit zuallererst und vor allem Bußzeit, indem man sich eingestellt hat auf diesen Herrn und umgekehrt und in seinem eigenen Seelenkram wieder Ordnung geschafft und eben nicht nur im Hause. Unsere Väter warteten nicht auf das Fest, sondern auf das Gericht. Sie warteten nicht auf den freien Tag, sondern auf den letzten Tag. Sie warteten nicht, bis das Fest kommt, sondern bis der Herr kommt. Wer wartet denn heute noch darauf, bis der Herr kommt, Freunde? Das ist der Termin unseres Lebens, den wir eintragen müssen. Warten, bis der Herr kommt. morgen kommt der Weihnachtsmann. Das ist kein Adventslied. Adventslied ist: mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt. Und das wollen wir heute Nachmittag tun. Wir wollen uns an die Bußzeit erinnern. Wir wollen uns deshalb einem Bußpsalm zuwenden. Mehr: wir wollen Buße tun. Doch, das wollen wir. Und so lese ich Ihnen aus dem 51. Psalm folgende Verse. Gott, sei mir gnädig nach deiner großen Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Sie wissen, was ein Fremdkörper ist. Ein winziges Staubteilchen geht einem ins Auge. Eigentlich ein völlig harmloses Ding. Aber die Lider beginnen zu jucken. Man reibt sich, man nimmt das Taschentuch. Man gibt sich alle erdenkliche Mühe, den Fremdkörper herauszubringen, aber vergebens. Die Tränen beginnen zu laufen, das Auge rötet sich, die ganze Sicht ist gestört. Doch mit diesem Fremdkörper im Auge ist einem nicht wohl. Wissen Sie, dieser Psalm ist ein Fremdkörper. Jedes Mal, wenn er in der alten Kirche gelesen wurde, dann begann das Gewissen zu jucken. Im Auge des mittelalterlichen Menschen war das ein Fremdkörper. Du hast nicht Lust am Opfer. Das konnte doch ein Papst nicht hören, der seine Peterskirche aufbauen wollte. Du hast nicht Lust am Opfer. Das konnte doch ein Tetzel nicht hören, der seine Opferkästen damit füllen wollte. Du hast nicht Lust am Opfer, das konnte eine ganze Kirche nicht hören, die auf diese Opferproblematik ihr ganzes Dogma gerichtet hatte. Deshalb gab man sich alle erdenkliche Mühe, dieses Staubkorn hinwegzubringen. Man wollte es vom Tisch haben, man rieb und diskutierte, aber man schaffte es nicht. Die Augen röteten sich, die Tränen begannen zu laufen, die ganze Sicht war gestört, nur einer erkannte das Wundsein der Kirche, nämlich Martin Luther in Wittenberg. Und dieser Psalm, ausgerechnet dieser Psalm, hat geholfen, ihm zu dem zu machen, was er eigentlich war, nämlich Protestant, der protestierte. Weg mit aller Heuchelei, weg mit allem Opferbetrieb, weg mit diesem ganzen Klimbim. Er wurde evangelisch und er evangelisierte sola fide. Allein durch den Glauben, allein durch den Glauben. Und wie ein Lauffeuer ging dieses Wort durch das ganze Land. Und da war in Zürich, da war der Zwingli, der Schweizer Reformator, der ließ auf einmal seine Fastenzeiten sausen. Mitten in der Fastenzeit begann er in Froschauers Buchdruckerstuben in Zürich Würste zu essen. Und der Savonarola, der italienische Reformator, der ließ seine Bußübungen und in der Todeszelle, kurz vor dem Scheiterhaufen, da betete er diesen Psalm durch. Und Ökolampad, der Basler Reformator, der ging mit diesen Worten in die Ewigkeit. Viele Menschen machten diese Verse zum Cantus Firmus, zur eigentlichen Melodie ihres Lebens. Und heute? Und heute? Heute ist dieser Psalm wieder ein Fremdkörper. Der Psalm redet von Sünde. Und von Sünde zu reden, ist nicht in. ist nicht modern. Bitte, von Schuld reden wir sehr viel. Zum Beispiel von der Schuld der Russen oder Tschetschenen. Oder von der Schuld der Kroaten und Serben. Oder von der Schuld der Palästinenser und Israeliten. Wir reden auch von der Schuld der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, von der Rechtsradikalen oder Linksradikalen, von den Ausländern oder Einheimischen. Und wir reden auch bei uns von der Schuld der Eltern und von der Schuld der Kinder, von der Schuld der Schwiegereltern und der Schwiegerkinder, von der Alten und der Jungen. Von Schuld reden wir sehr viel. Es ist das eigentliche Thema am Familientisch, in der Kantine oder in der Talkshow. Doch von Schuld reden wir sehr viel. Aber wer redet denn eigentlich von meiner Schuld? Wer redet denn von ihrer Sünde? Wer redet denn eigentlich von dem, was wir falsch gemacht haben? Der Psalm tut das in aller Offenheit und Direktheit und Geradlinigkeit. Tut Buße. Und deshalb wollen wir auf ihn hören. Genauer in drei Schritten. Nämlich einmal, wie Sünde zu erklären ist. Zweitens, wie Sünde zu erkennen ist. Und drittens, wie Sünde zu beseitigen ist. Wie Sünde zu erklären ist, das ist eine. Eine uralte Anmerkung, die diesem Psalm vorangestellt ist, sagt uns, dass dieser Psalm zum ersten Mal von David gebetet wurde. Wer kennt nicht David? König David, den strahlenden König von Jerusalem. Er hatte ja eine steile Karriere hinter sich, vom U-Boot zur Kanzel heißt ein deutsches Buch. Vom Tellerwäscher zum Präsidenten heißt ein amerikanisches Buch. Vom Hirtenbuben zum King. So könnte ein israelitisches Buch heißen. Er ist aufgestiegen zu einem geliebten Mann im ganzen Volke. Und von ihm hätte man ganz bestimmt auch singen können, was man von Graf Eberhard von Bad Urach, da wohne ich jetzt, verstehen Sie, in der Nähe, wenn man da singt, ich mein Haupt kann kühnlich legen, jedem Untertan in Schoß. So war das bei David auch. Und dann unbegreiflicherweise, es ist immer wieder unbegreiflich bei uns Männern, unbegreiflich trieb ihn die Lust zu einem ganz üblen Gaunerstück. Mit königlicher Order schickte er diesen Feldhauptmann, diesen Vier-Sterne-General schickte er an die Front, wo es am gefährlichsten war, um sich in der Etappe an seiner Frau vergreifen zu können. In den Augen der Hofschranzen und Stiefellecker ein üblicher Ausrutscher, ein Kavaliersdelikt, ein Seitensprung, der vergeben werden kann, weil es in allen dunklen Salons der damaligen Zeit gang und gäbe einfach üblich war. Aber für David war es plötzlich mehr. Der die Löwen auf dem Feld nicht fürchtete. Der den tobenden Saul im Schloss nicht fürchtete. Der den um sich schlagenden und verhöhnenden Goliath nicht fürchtete. Der fürchtete sich auf einmal vor dem lebendigen Gott. Und vor dessen Augen gehen ihm Augen dafür auf, dass es Dinge im Leben gibt, die nicht nur nicht recht sind, sondern Dinge im Leben gibt, die Sünde sind. Ehebruch ist Sünde, Freunde. Ehebruch ist Sünde. Und Lüge ist Sünde. Und Betrug ist Sünde. Und Abtreibung ist Sünde. Sünde geht nicht gegen den Nächsten. Sünde ist nicht eine Beschädigung der anderen Persönlichkeit. Sünde ist nicht ein zwischenmenschlicher Betriebsunfall. Dann könnte man es ja beseitigen. Das ist Schuld. Und Schuld ist die Folge der Sünde. Schuld ist das Trümmerfeld, das nachher entsteht. Schuld ist der Fluch der bösen Tat. Aber Sünde marschiert direkt gegen Gott. Sünde ist die auslösende Kraft. Sünde ist an allem schuld. Den gleichen Sündenbegriff, den Sie hier finden, finden Sie genauso im Neuen Testament. Heute wird behauptet, dass im Neuen Testament ein anderer Sündenbegriff vorherrsche und nicht mehr jener starke und laut, deutlich gezeichnete im Alten Testament. Ich möchte Ihnen zeigen, Lukas 15, eine Geschichte, die Sie alle kennen. Dieser sogenannte verlorene Sohn bat um eine Unterredung mit seinem Vater. Der gewährte es ihm und der Sohn sagte es gleich heraus: Vater, ich möchte nicht wie ein Hund auf dem Hobel leben. Ich möchte nicht, dass du mir die lange oder kurze Leine gibst. Ich möchte Freiheit. Und der Vater? Der Vater haute nicht mit der Faust auf den Tisch und sagte: Was? Sowas wagst du mir ins Gesicht zu sagen? Der Vater sagte auch nicht: So, Söhnchen, ist das der Dank für 18-jährige Kleidung, für 18 Jahre lange Kleidung, Essen und Heimat? Ist das der Dank? So sagte er nicht. Der Vater hört es, geht an den Schrank, holt ein paar Dollarnoten und blättert sie seinem Sohn hin. Und er geht. Jeder darf gehen. Keiner ist eine Marionette. Keiner ist irgendeine Puppe an der Hand eines Gottes. Wir sind nicht Tiere, die vom Instinkt getrieben sind. Wir sind Menschen mit einem freien Willen. Wer gehen will, der darf auch gehen. Und so ging er. Freiheit, die ich meine, trällerte er und zog in die City. Aber nicht lange, dann landete er bei den Schweinen. Der nicht wie ein Hund leben konnte und wollte, lebte plötzlich bei den Schweinen. Und dort hat es ihm gestunken. So viel Mist in meinem Leben. Bis zum Halse steckte er im Dreck, einfach tierisch. Und dann besann er sich. Und dann lief er diesem Hirtenbauern davon. Und dann sagte er den schwersten Satz, den ein Mensch sagen kann. Freunde, er sagte nicht: Vater, ich bin ein bisschen entgleist. Vater, ich habe eine dumme Geschichte gedreht. Vater, ich habe einige über den Durst getrunken. Es war alles nicht so böse gemeint. Take it easy, Papa. So sagt er nicht. Er sagt den schwersten Satz: Vater, ich habe gesündigt. Das heißt: Vater, ich bin abgehauen. Ich bin eigene Wege gegangen. Ich habe das Tischtuch zwischen dir und mir zerschnitten. Vater, ich wollte ohne dich leben. Sehen Sie, das ist Sünde. Ohne Gott leben wollen, das ist Sünde. Ohne Gott denken wollen, das ist Sünde. Ohne Gott handeln wollen, das ist Sünde. Sünde ist die Kunst des Lebens ohne Gott. Sünde ist die Kunst des Lebens ohne Gott. Und ein solcher Lebenskünstler wollte er nicht sein. Und deshalb bat er nicht nur schnell Bathseba um Vergebung, um Verzeihung, sondern er bat Gott um Vergebung. Das ist, was wir tun sollen. Gott um Vergebung bitten. Wie Sünde zu erkennen ist, so ist sie zu erkennen. Zu erklären, so ist sie zu erklären. Aber nun das Zweite. Wie denn Sünde überhaupt zu erkennen ist? Wie ist sie denn überhaupt vor Augen deutlich zu machen? Sünde ist zu erkennen, wenn ich Gott erkenne. Ohne Gottes Erkenntnis gibt es keine Sündenerkenntnis. Wer von Gott nichts weiß, weiß auch von Sünde nichts. Deshalb ist es schwierig, mit Leuten, die nicht an Gott glauben, über Sünde zu reden. Sünde hat es ja mit Gott zu tun. Nur wer Gott kennt, kennt auch Sünde. Liebe Freunde, nicht irgendeinen lieben Gott, nicht irgendeinen fernen Gott, wie John Steinbeck meinte, nicht irgendein märchenlieber Gott, wie Wolfgang Borchert meinte, nicht irgendein Gott, sondern der Richtergott der Bibel. Darf ich es Ihnen auch noch einmal an jenem Bild sagen, wie ich es meinen Konfirmanden immer deutlich gemacht habe? Ich war ja in einem Amtsgericht, bin ich groß geworden. Und ich habe dort viele Verhandlungen mitgemacht. Noch heute, wenn es um Verhandlungen geht, bin ich elektrisiert. Und da heißt es dann, zum Aufruf kommt der Fall, sagen wir X. Und dann ein grün befrackter Gerichtsdiener mit einem toten Paragraphengesicht und einer roten Nase wie ein Stopplicht, der bringt so einen Angeklagten herein und stellt ihn vor die Gerichtsschranke. Und der Staatsanwalt, der verliest die Anklageschrift und dann beginnt der Richter mit dem Verhör. Warum haben Sie das getan? Warum sind Sie da verriegelt? Wie konnte sowas passieren? Und jede Frage des Richters macht ja den Angeklagten kleiner und zitternder und blässer. Ein Bild von erbärmlicher Hilflosigkeit. Und das ist das Bild, das sich eine jüngere Generation von Gott zusammenbastelt. Zum Aufruf kommt der Fall über Gott. In gebührendem Abstand steht der alte Mann. Und dann donnern die Fragen auf ihn ein. Warum hast du das getan? Warum bist du darin verwickelt? Wie konnte dir so etwas geschehen? Gott, wie kannst du so etwas zulassen in dieser Welt? Wie kannst du etwas zulassen in meinem Leben? Wie kannst du etwas zulassen, das ich überhaupt nicht begreife? Und dann wundern wir uns noch, wenn dieser Gott schweigt und wir nichts mehr hören von einer väterlichen Stimme. Gott ist doch nicht der Angeklagte, sondern wir stehen vor der Gerichtsschranke. Gott muss doch nicht Rechenschaft ablegen über das, was er tut, sondern es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Gott ist Richter, Freunde. Das ist der Punkt. Gott ist Richter. Für ein Verhör steht er nicht bereit. Ein Spiegelgespräch mit diesem Gott gibt es nicht. Gott ist Richter. Das ist der Sinn dieses schwierigen und viel gedeuteten sechsten Verses, wo es heißt, damit du Recht behaltest und rein bleibest in deinem Richten. Luther spricht in der Römerbriefvorlesung vom Justificare Deum, vom Rechtfertigen Gottes durch den Menschen. Eine ungeheure Aussage. Wir rechtfertigen Gott, indem wir seinem Urteil über uns völlig Recht geben. Sehen Sie, das ist das eine. Sünde erkenne ich, wenn ich wieder Gott anerkenne. Gott erkenne als Richter. Und B, Sünde erkenne ich, wenn ich meine Sünde anerkenne. In Vers 5 heißt es, ich anerkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Hätte er heute gelebt, dann hätte er wohl einige heftige Entlastungsgründe vorgebracht und hätte gesagt, wissen Sie, meine Eltern haben versagt. Die konnten mir nicht die richtige Nestwärme beibringen und deshalb dieser Griff nach einer anderen Frau. Oder wissen Sie, meine Lehrer haben versagt. Diese pädagogischen Krüppel, die konnten mir nicht sagen, was recht und nicht recht ist und deshalb bin ich eben hineingeschlittert. Oder wissen Sie, mein Konfirmator war auch nicht in Ordnung. Die Größe des sechsten Gebotes ist mir überhaupt nie deutlich geworden. Alle anderen waren schuld, weil die anderen nicht konnten. Konnte ich nicht. Weil die anderen nichts machten, machte ich's nicht. Weil die anderen schuld sind, bin ich Sünder. So ist das. Weil die anderen schuld sind, deshalb bin ich Sünder. Und David sagt so nicht. Er macht nicht andere verantwortlich für seine Misere. Ich anerkenne meine Missetat. Ich nehme es auf meine Kappe. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer. Liebe Freunde, halten Sie der Sünde stand. Schauen Sie ihr ins Angesicht. Glauben Sie nicht einem Jean-Paul Sartre, dem französischen Philosophen, der gesagt hat, in dem Schauspiel überschrieben, die Fliegen, Sünden, Schuld, das seien wie Fliegen, die man nur mit einer Handbewegung verjagen müsse. Glauben Sie nicht. Erinnern Sie sich lieber an jene Szene auf dem Tempelvorplatz von Jerusalem. Den funktionierten sie zu einer Gerichtsszene um. Jesus war schnell zum Richter ernannt und diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die schlüpften gerne in die Robe der Staatsanwälte und eine Angeklagte war auch schnell ausgemacht, eine Frau Vita, eine Frau Leben. Sie wollte ja einmal leben und dann lebte sie hinaus in die Fänge eines anderen Mannes und jetzt schleppten sie sie an, die mit ihrer Robe und drunter einer weißen Weste, die schleppten die Frau an und sagten, Herr, diese Frau ist auf frischer Tat ertappt, Ehebruch, darauf steht doch die Todesstrafe, nicht wahr? Und Jesus, der schaut zur Erde und dann ist Totenstille. Und dann geht Stauder auf und sagt den Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann schaut er wieder auf seinen Boden und in diese Stille hinein hört man Schritte, die immer leiser werden. Und als er aufschaut, da war außer dieser Frau niemand mehr. Da war nicht einer, der seine Weste ohne Flecken sah. Da war nicht einer, der sein Leben ohne Schuld sah. Da war nicht einer, der Gutes tue, auch nicht einer. Ich habe eine persönliche Frage. Ist heute Nachmittag einer oder eine in diesen schönen Saal gekommen, der von sich sagen könnte, ich werfe den ersten Stein? Sitzt einer hier, der sagen könnte, Herr, in meinem Leben war alles recht und richtig. Ist jemand hier, ich frage, der sagen könnte, ich habe keine Schuld. Ist jemand hier? Das ist doch die Auferstehung der Schuld. Unsere unbewältigte Vergangenheit. Oder können Sie an alles denken, ohne rot zu werden? Ich nicht. Sünde erkenne ich, wenn ich meine Sünde anerkenne. Ich anerkenne meine Missetat. Und meine Sünde ist immer vor mir schlimm. Ist immer vor mir. Das ist der Grund vieler Krankheiten und Depressionen. Ist immer vor mir. Nie beseitigt. Und deshalb das Dritte und Letzte. Wie Sünde zu erledigen ist. Ich las von einer Frau, die mit einer schweren Depression in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde. Eine völlig zerstörte Selbstmordkandidatin. Der Pionierarzt erkannte sofort, dass eine Schuld sie in diese Krankheit getrieben hatte. In der Tat. Wegen einem anderen Mann hat sie es erlaubt, dass ihre beiden Kinder aus einem unhygienischen Schwamm Wasser sogen. Sie erkrankten, das eine an Typhus, das Lieblingskind starb. Eine Möglichkeit, die Ehe zu widerrufen, die Kinder zu widerrufen. Und dann brach die entsetzliche Krankheit aus. In vierwöchentlichen Gesprächen führte sie der Arzt in die Wahrheit dieser Krankheit ein und entließ sie geheilt im Sinne der Medizin, aber belastet mit einer ungeheuren Gewissenslast. Liebe Freunde, belastet mit einer ungeheuren Gewissenslast. Wer hilft jetzt? Wer hilft, wenn wir um Sünde wissen, aber sie uns keiner abnehmen kann? Und deshalb geht dieser David selber zu diesem Gott und sagt, wasche mich rein. Er bittet nicht um Verständnis, er bittet nicht um Verzeihung, er bittet nicht um Nachsehen. Er sagt, wasche mich rein. Im hebräischen Text gibt es zwei Worte, ein stärkeres und ein schwächeres für waschen. Das Schwächere meint die Bewegung des Reibens in der Vorwaschmaschinenzeit. Da hatte meine Mutter noch Waschtag. Dann ging sie mit Kernseife und der ganzen Wäsche hinunter in den Keller und rieb stundenlang auf einem Waschbrett. Man spürte es abends an ihren ausgelaugten Händen, wie knochenhart dieser Job war. Aber dieser schwächere Ausdruck des Waschens ist hier nicht gemeint, sondern der stärkere, nämlich die Bewegung des Tretens, des Knetens, des Windens, früher Walken genannt. In meiner Jugendzeit schreckte der Lehrer nicht vor handgreiflichen Lektionen zurück. Eine nicht gemachte Aufgabe konnte zur Folge haben, dass er einen aus der Bank zog, über das Knie legte und einen richtig durchwalkte. Liebe Freunde, das tat weh. Das waren schmerzliche Erfahrungen, bleibende Erinnerungen. Ich spreche aus Erfahrung. David sagte, walke mich rein, walke mich rein. Doch er will, dass Gewalt angewendet wird, auch wenn es wehe tut. Sogar wasche mich mit Isop. Isop wurde benutzt, um die Aussetzungen zu behandeln und Geschwüre auszubrennen. Walke mich rein, auch wenn es eine Rostkur ist. Walke mich rein, dass ich wieder weiß, dass ich wieder schneeweiß werde. David ruft nach chemischer Reinigung, nicht nach chemischer Reinigung der Kleider, sondern des Herzens. Und wissen Sie, Gott will reinigen. Gott will es schaffen. Herr, schaffe in mir Gott. Und Gott hat es geschafft. Damals am Kreuz, als sie meinten, jetzt hätten sie ihn geschafft, da schaffte er etwas, nämlich die Vergebung der Sünden. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Ich kann Ihnen sagen, es gibt nichts Schöneres, als wenn Sie diese Befreiung erfahren. Und Sie können es an diesem Tag, in dieser Stunde, wenn Sie mit mir bitten, Herr, schaffe in mir Gott ein reines Herz, dass er es schafft, dass sie frei werden. Wissen Sie, dann kann Weihnachten werden. Freude, Freude über Freude. Christus wehret allem Leide, in ihren Schmerzen. Wonne, Wonne über Wonne.
Christus ist die Gnadensonne. Gnadensonne, das ist's. Lassen Sie mich zum Schluss noch eines sagen. Es war mindestens vor 20 Jahren. Ich war viele Jahre ja in Stuttgart zu Beginn meiner Amtszeit. Ging das Telefon und eine Frau meldete sich und sie bat um einen Besuch. Als ich herausstellte, dass sie gar nicht aus der Stiftsgemeinde ist, wehrte ich ab, aber sie ließ nicht nach. Bitte kommen Sie doch. Und so gab ich nach und versprach einen Besuch am anderen Tag. Zu der vereinbarten Stunde stand ich in der Pischekstraße, ein nobles Haus mit einem wunderschönen Messingknopf, und dort läutete ich, eine Villa. Und dann erschien eine vornehme, ältere Dame, begrüßte mich kurz und knapp und sagte, kommen Sie herein. Und dann führte sie mich über die Orientteppiche in einen größeren Raum, vor ein Bild, 1 Meter auf 1 Meter groß, ein alter Dadderkreis mit einer Laute auf dem Arm. Und dann fragte sie mich, wer ist das? Ich zögerte und dann sagte sie, fast schnatternd, Sie wissen es nicht, wissen Sie, das ist David, König David. Ich habe dieses Ölbild von dem Schweizer Künstler Max Hunziker gekauft. Nach meinem Tod bekommen Sie es. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. 4 Minuten später stand ich wieder auf der Pischekstraße, wissend, dass alte Menschen oft kuriose Einfälle haben, aber dank ihrem Kurzzeitgedächtnis keinen größeren Schaden anrichten können. Und vor ungefähr 4 Jahren kam ein Brief des Notariats, ich solle mein Erbstück im Pflegeheim in Stuttgart-Rohr abholen. Ich ging dorthin, konnte es gerade in meinem Auto verstauen und kam mit meinem Riesengeschenk nach Hause und die Familie war entsetzt. David, der liebliche Hirtenbub, der wunderbare Harfensänger, der großartige König, und jetzt ein erbärmlicher Weihnachtsmann. Und das teure Bild verschwand im Keller. Erst letztes Jahr beim Umzug hinauf nach Hülben, da tat mir der gute David doch leid, wie er seine alten Tage bei uns zwischen Rasenmäher und Gummistiefel und gelbe Säcke verbringen musste. Und in der neuen Wohnung bekam er einen Ehrenplatz im Hausgang. Und jedes Mal, mehrmals am Tage, wenn ich an ihm vorbeigehe, wird dieses Bild mir größer und tiefer und wichtiger. Kein schönes, aber ein tief eindrückliches Bild. Warum? David ist nicht dort am größten, wo er wilde Tiere davon schickt. Nicht dort, wo er den bösen Geist vertreibt. Er ist nicht dort am größten, wo er auf dem Throne sitzt. Er ist dort am größten, wo er ganz klein und alt vor seinem Gott ist und ihn bittet, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Liebe Freunde, dort sind Sie ganz groß, wo Sie endlich ganz klein werden vor diesem Gott und ihm sagen, Herr, reinige mich von aller Sünde. John Knox, der schottische Reformator, hat es richtig gesehen, wenn er sagte, nur wer vor Gott ein Wurm ist, der kann vor Menschen ein Adler werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie wie ein Adler heute Nachmittag davonfliegen. Wir beten. Ganz klein sind wir vor dir, Herr. Bringen dir all das, was uns belastet. Auch das, was wir noch gar niemand gesagt haben, auch niemand sagen können. Aber was du weißt. Herr, wir wollen es dir jetzt in der Stille sagen, was uns belastet. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Danke, dass du es schenken kannst und schenken willst. Amen.